Reisewarnung. Mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
Hallo und herzlich willkommen zur Reisewarnung. So, den Trommelwirbel gönnen wir uns noch. Ja, ihr habt es an der Musik schon gehört. Das klingt ganz anders als sonst. Bei mir ist Christina Balbach. Hallo, schön dich zu sehen.
Hallo Brigitte, hallo an alle da draußen.
Du hast uns diese Musik mitgebracht und zwar von deiner Reise nach Papua-Neuguinea. Was war denn das jetzt für Musik?
Das ist ein Audio, das habe ich mitgebracht aus einer Messe, die wir besucht haben im Revo Village an der Küste der Bismarcksee. Waren wir mal Sonntagvormittag zur Messe und das war ein ganz toller Gottesdienst. Der war so richtig inkulturiert. Die Leute kamen teilweise als Fische verkleidet. Man muss aber dazu sagen, dass das eher auch an hohen Feiertagen so gemacht wird. Oder wenn halt Gäste kommen, so wie wir, wenn sich Gäste ankündigen, dann wird das mal so gemacht. Und dann ist es ein ganz besonderer Gottesdienst. Was aber immer eine große Rolle spielt, ist Musik und auch traditionelle Musik. Also man hat da ja so eine Trommel gehört. Ja, genau. Es gibt die Kamut, das ist so eine ganz traditionelle Schlitztrommel, die ist eher so länglich und wird geschlagen. Und man kann es vielleicht auch raushören, wenn man sich drauf konzentriert. Einer bläst die Muschel. Das ist so eine ganz große Muschel aus dem Pazifik.
Ich habe jetzt nur den Anfang von dem Stück gehört, aber ich kann es mir vorstellen, ja.
Und toll fand ich aber auch, dass auch eine E-Gitarre dabei war mit einem Verstärker. Also das ist genau das, was so schön ist. Also es war so, waren alle Elemente dabei. Tradition und Moderne und das war eine ganz besondere Musik, habe ich gleich aufgenommen.
Wie hast du aufgenommen? Interessiert mich ja jetzt natürlich als Radiofrau.
Mit dem Handy.
Ganz stumpf im Handy hingehalten.
Ganz stumpf im Handy hingehalten, aber man hört natürlich die Unterschiede, weil auf der anderen Seite war dann der Jörg Bötling als unser Profifotograf, der dabei war und der hat natürlich auch aufgenommen und hat es sicherlich ein bisschen besser qualitativ hinbekommen als ich.
Für eure Filme aufgenommen.
Genau, hat auch viel Video und Ton gemacht. Also von dem Stück zum Beispiel gibt es auch eine Videoaufnahme.
Aber die bekommen wir wahrscheinlich ja auch noch irgendwann zu sehen im Laufe des Jahres.
Genau, auf jeden Fall.
Also da gibt's auf einem eurer Kanäle. Also einfach immer mal wieder nachschauen unter missio.com. Da gibt es viel zu sehen.
Da zeigen wir im Laufe des Jahres ganz viel, ja, Momente, tolle Videosequenzen, so Besonderheiten auch. Und da ist sicherlich auch die Revo-Mess dabei.
Mhm. Aber gerade sorgt Papua-Neuguinea ja für ganz andere Schlagzeilen. Also wir haben es, glaube ich, alle mitbekommen. Es hat einen Erdrutsch gegeben. Mehr als 2000 Menschen sind dabei gestorben. Du warst ja noch vor ein paar Wochen im Land. Hättest du das für möglich gehalten, dass sowas passieren kann?
Also es ist bekannt, dass solche Dinge passieren können. Es fällt immer wieder auch sehr viel Regen und es gibt auch Überschwemmungen. Und gerade im Hochland ist es einfach auch sehr feucht und eine reiche Natur. Und wenn da viel Regen fällt, dann kann sowas schon passieren. Ich glaube, es kam in der Vergangenheit immer wieder vor, aber nicht in diesem Ausmaß. Also das ist schon eine ganz schlimme Katastrophe, die sich da ereignet hat. Da ist ja der halbe Berg abgegangen in Schutt und Lehm. Und ich war tatsächlich in einer naheliegenden Provinz, in einer anderen Provinz.
Genau in der Gegend warst du nicht, ne?
Nein, in Enga war ich nicht. Das ist die Enga-Provinz. Ich war ein Stückchen weiter vorn, aber auch im Hochland. Und man muss auch wissen, dass eine Straße von der Küste führt ins Hochland. Es ist ja alles wahnsinnig schwer zu bereisen, weil durch diese vielen zerklüfteten Täler, durch 80-90% der Oberfläche des Landes sind ja auch mit Wald bedeckt. Ja. Und diese tiefen Täler, da sind kaum Straßen vorhanden, da gibt es kaum Infrastruktur. Es gibt eine Straße, die da ins Hochland führt und die fast ganz bis zum Ende, dann geht es noch rechts. Ich habe noch mal geschaut, das Dorf Jambali, das jetzt so betroffen ist und die umliegenden Dörfer, die sind auch tatsächlich gar nicht an das Straßennetz angebunden und sind wirklich ab von dieser Straße. Und die hat es jetzt so schlimm getroffen. Die offiziellen Zahlen sprechen von bis zu 2000 Menschen, die da begraben wurden, die Tiere, die sie hatten, ihre Hütten, alles. Ja, man fragt sich, wie man den Menschen jetzt dort helfen kann, weil es eben so abgelegen ist.
Ja, genau. Also ich habe jetzt in den Nachrichten noch gehört, dass gerade die Tatsache, dass es da nur eine Straße hingibt, die Hilfslieferungen auch so schwer machen.
Es ist einfach weit auch, diese Straße zu befahren. Die Straße, das haben wir auch bemerkt, haben uns die Partner auch erzählt, ist nicht leicht zu befahren. Es wird auch oft abgeraten. Es ist der wichtigste Transportweg auch für die ganzen Güter, Kaffee und alles, was vom Hochland runter transportiert wird. Es kommt öfter auch zu Straßenblockaden, weil gerade im Hochland immer wieder auch verschiedene Ethnien aneinander geraten und rivalisierende Clans und Stämme in Konflikt geraten. Gibt es auch immer mal wieder Straßenblockaden und es ist auch gefährlich. Ich habe jetzt gehört, dass teilweise auch die Straße wieder mal blockiert war. Abgesehen davon führt aber diese große Straße auch gar nicht in das Dorf hin. Ja, also das muss man sich auch klar machen, wenn dann kann man vielleicht über einen Hubschrauber oder so Gerät noch bringen.
Habt ihr Partner da vor Ort?
Wir haben tatsächlich sofort am Wochenende dann Kontakt aufgenommen. Ich habe, als ich dort war, in Port Moresby eher zufällig auch den Weihbischof von Wabak getroffen, den Justin Ainsonye. Und ich hatte seinen WhatsApp-Kontakt in meinem Handy und den habe ich dann gleich angetextet und habe gefragt, ob alles in Ordnung ist, wie es ihm geht. Und er hat dann gleich viel zurückgeschickt, auch Bilder, Videos und hat gemeint, dass ein Team aus der Diözese jetzt unterwegs ist und Essenspakete bringt. Kann man sich auch vorstellen, unter welchen Bedingungen das dann abläuft. Ne? Es ist nicht so, dass man da jetzt bequem mit dem Lastwagen hinfahren kann. Ja. Die sind da sofort dann raus. Und wir haben dann tatsächlich uns auch gleich besprochen alle und haben jetzt eine Nothilfe auf den Weg gebracht. Um zumindest, das ist das, was wir von hier aus tun können, dann finanzielle Hilfe möglich zu machen, damit es dann vor Ort an den Gütern nicht fehlt, die dann nötig sind. Also in erster Linie jetzt erstmal Essen. Ja.
Also den Kontakt oder den Kontakt zu euch stellen wir natürlich wieder in die Shownotes und da findet man sicherlich weitere Infos, wie man auch helfen kann.
Genau, dazu findet sich alles auf unserer Website auch und auch die Möglichkeit, da mit zu unterstützen.
Aber schon heftig, ne? Also im letzten Monat saßen wir hier und wollten über eine schöne Kenia-Reise sprechen und haben mit den Überschwemmungen da angefangen. Jetzt steht halb Bayern unter Wasser. Heute reden wir über einen Erdrutsch in Papua-Neuguinea. Also, aber jetzt wollen wir ein bisschen über deine Reise reden.
Gerne.
Ich fange mal an, weil ich weiß, du hast wieder was mitgebracht. Und wenn wir bei den Stichwörtern sind, kommen wir nicht mehr zu den Länderinfos. Und deshalb würde ich jetzt erstmal die Länderinfos setzen.
Papua-Neuguinea liegt im Pazifik, nördlich von Australien. 10 Millionen Einwohner leben dort. 90% der Bevölkerung ist christlich. Davon gehören 2/3 verschiedenen evangelischen Kirchen an. 1/3 ist römisch-katholisch. Mehr als 35% sind Analphabeten. Von 1884 bis 1914 hieß der Norden mit einigen Inseln Kaiser-Wilhelm-Land, denn es war eine deutsche Kolonie. Deutsche Missionarinnen und Missionare kamen schon früher hierher. Bereits 1852 nahm Herz Jesu und Steiler Missionare ihre Arbeit auf. Heute werden vor allem Schulen und Krankenstationen, Kindergärten und Frauenhäuser von kirchlichen Trägern geführt. 1972 wurden Wahlen abgehalten und die Bevölkerung stimmte für die Unabhängigkeit. Im Dezember 1973 wurde Papua-Neuguinea autonom und erhielt am 16. Dezember 1975 die volle Souveränität.
So, jetzt wissen wir ein bisschen mehr über dieses Land. Am anderen Ende der Welt, es ist wirklich genau gegenüber, glaube ich, oder wie,
ja,
wie lang war
ziemlich.
Der Weg? Wie lang warst du unterwegs?
Es ist wahnsinnig weit, ja. Wir sind erstmal nach Singapur geflogen und dann geht es aber nochmal 8 Stunden, glaube ich, waren es, nach Port Moresby dann.
Der Wahnsinn.
Und dann muss man erstmal die Uhr wieder nachstellen. Na, es sind ja 10 Stunden dazwischen.
Okay, also du weißt nicht genau, wie viele Stunden es insgesamt sind, weil du dann auch noch zu einer komplett anderen Uhrzeit gelandet bist.
Es ist ein bisschen verrückt, ja. Es ist einfach weit weg. Weit weg und hat aber doch was mit uns zu tun.
Okay, deshalb jetzt die 3 Stichwörter. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich sehe hier eine große Tasche.
Ich finde es auch lustig, dass du trotzdem den Versuch machst, von 3 Stichwörtern zu sprechen. Die wirst du nicht bekommen.
Okay, was kriege ich denn? 3, was kriege ich denn?
Du kriegst einen Rugbyball.
Ey!
Fang!
Nein, um Gottes Willen, das Mischpult. Du weißt nicht, wie schlecht ich bin beim Fangen. Unsere Katze hat zum Schluss nicht mal mit mir gespielt, weil ich so schlecht werfe.
Ich habe einen Rugbyball natürlich mitgebracht als Geschenk für meinen kleinen Sohn, weil das ist der Nationalsport. Also um Rugby kommt man überhaupt nicht rum. Wenn man irgendwo ist, egal ob im ganz abgelegenen Dorf außerhalb von Port Moresby am Strand. Alle spielen Rugby, das ist der Nationalsport. Das ist natürlich, das kommt durch die australische Vergangenheit
genau,
auch und die Prägung.
Bei Rugby hätte ich auch eher an Australien gedacht.
Genau, durch die Commonwealth Prägung, sage ich jetzt mal, aber es ist auch tatsächlich so, dass die New Guinea anscheinend sich sehr damit identifizieren können und damit fiebern. Da gibt es auch immer diesen, weiß ich gar nicht, State Origin Place, wo das ganze Land ausflippt und die bekanntesten Stars im Land sind auch Rugby-Spieler, auf jeden Fall. Aber ich fand es schön, weil halt auch die Flagge drauf ist von Papua, die also können wir ja nochmal extra beschreiben. Hier habe ich nämlich auch.
Also beige, rot und schwarz sehe ich.
Genau, rot und schwarz und weiß, das sind die Farben und das ist immer so, ich habe hier auch nochmal so einen Sticker dabei. Da steht drauf, auch auf der Flagge von Papua, Land is life, protect your land. Und man sieht in der einen Ecke auf rotem Grund den Paradiesvogel. Ne? Das ist ja das Nationaltier Papua-Neuguineas. Es gibt nur dort auch diese Diversität an Paradiesvögeln.
Und hast du einen gesehen?
Ja, einen ausgestopften in der National Gallery von Port Moresby im Museum. Nee, da hätte man in bestimmte Gebiete und auch ein bisschen tiefer ins Hochland müssen.
Okay.
Da gibt es dann welche. Und um nochmal auf die Flagge zurückzukommen und links unten auf schwarzem Grund hat man dann das Southern Cross, ne, das Kreuz des Südens, das Sternbild, das da auch zu sehen ist.
Und das, was da drauf steht, darüber werden wir wahrscheinlich noch sprechen.
Ne? Land is life. Ja, genau. Also Klima, Wandel, Umwelt, Natur, ganz große Themen sind es. Für uns alle, aber dort in Papua-Neuguinea finden diese Themen einen besonderen Aufschlag, wie ich finde. Aber ich glaube, da sprechen wir nochmal drüber.
Mhm. Aber woher kommt jetzt dieser Aufkleber oder von wem ist er rausgegeben?
Den habe ich mitgenommen nach einem Besuch bei einer lokalen NGO. Das ist die Bismarck Ramu Group, die für den Schutz der Natur vor Ort kämpft. So eine kleine Non-Profit-Organisation, wobei so klein sind die gar nicht mehr, sind recht erfolgreich. Über die kennen wir auch die Rosa Koyan, die uns im Oktober zum Weltmissionsmonat besuchen wird.
Ah ja, sehr spannend. Und also, Bismarck irgendwas hieß das jetzt gerade, warum das so heißt, hat auch einen Grund.
Die Bismarcksee, ja.
Da genau, wir hatten es ja gerade in den Länderinfos gehört. Ja. Es war mal deutsche Kolonie, das hört man ab und zu noch.
Richtig.
Gerade wiedererkannt. Und schon sind wir mittendrin.
Ja, richtig. Da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen. Deswegen, ich kürze es ab. Ich habe noch so ein paar Also ich habe natürlich Kaffee aus dem Hochland.
Aha.
Goroka Coffee.
Okay.
Ist eines der wichtigsten Kaffeeanbaugebiete der Welt.
Tatsächlich.
Papua-Neuguinea. Man kennt oft so auch Mount Hagen, die Provinz dann auch für Kaffee. Es gibt auch Tee, habe ich auch mitgebracht. Und natürlich viele Gewürze. Ich habe hier Chili, fürchterlich scharf.
Nichts für deinen kleinen Sohn.
Hat mir ein ganz netter Chili-Bauer geschenkt. Und ich habe Bilums dabei.
Was?
Bilums sind, wird man relativ schnell, denke ich, auch dazu im Internet was finden, wenn man zu Papua-Neuguinea googelt. Bilums sind Taschen.
Ja.
Und diese Tasche hat tatsächlich jeder und jede New Guinea mit
Echt?
Sich. Ja, die gibt es in groß, in klein.
Also es
die
sind so Beuteltaschen.
Genau,
gehäkelt,
die sind aus Natur, also geknotet, sagt
geknotet,
man eigentlich.
Okay.
Aus Naturfasern, eingefärbt auch. Ich habe eine auch geschenkt bekommen aus dem Fell eines Baumkängurus offensichtlich.
Okay.
Gibt's auch. Aber heutzutage ist es eher so Wolle, auf jeden Fall bunt und gibt's in ganz groß. Da werden dann auch die Babys transportiert oder das Feuerholz. Und die Frauen tragen das so über der Stirn. Jetzt bin ich ans Mikrofon gekommen. So trägt man die.
Ah, das okay, das habe ich schon mal gesehen.
Band läuft über die Stirn und die Tasche liegt am Rücken.
Aha.
Und die Männer, die tragen das auch in kleiner, eher so wie eine Kindergartentasche. Und da
so
haben sie
Hals.
Dann im Zweifelsfall ihre Betelnuss drin zum Kauen.
Die was macht, die Betelnuss? Die ist aber nicht dabei.
Die habe ich nicht dabei.
Hey!
Aber ich glaube fast, dass wir über die Betelnuss auch noch sprechen müssen.
Okay, also jede Menge interessante Infos. Wo fangen wir denn an? Du hast geschrieben, wann erscheint diese Reportage? Ich durfte sie schon lesen. Du hast eine Frau getroffen, die eigentlich viele von diesen Themen in sich vereint, finde ich. Die Daisy Ann Lisania.
Genau, das ist eine Ordensfrau, die wir auch eingeladen haben, im Oktober zu uns zu kommen, zum Weltmissionsmonat und ein bisschen mehr zu erzählen über ihre Arbeit und warum das wichtig ist, was sie tut. Und die habe ich in Port Moresby getroffen am Anfang und über die habe ich jetzt auch eine Reportage geschrieben und die ist einfach so eine Art Role Model. Die steht dafür, was eine starke Frau erreichen kann, gerade in so einem Land und wofür sie es braucht und wofür sie es auch gerade in einer Kirche braucht, die auch eine starke Stimme benötigt.
Aber so ganz normal ist ihre Biografie ja nicht, weil sie einfach Ordensschwester ist.
Sie ist Ordensschwester, genau. Sie hat
also nicht so die typische Frau, sagen wir es so.
Genau, also sie, klar, sie ist aufgewachsen mit ihrer Mutter, einigen Geschwistern. Der Vater hat die Familie verlassen. Und wenn man anschaut, wie der Lebensweg der meisten Frauen in dem Fall in Papua-Neuguinea weitergehen würde, ist es klar, na, dann kommt eine frühe Heirat, dann kommt Arbeit in Haus und Garten. Also Subsistenzwirtschaft ist auch so ein Begriff, der dann immer wieder fällt. Na, also man, die große Mehrheit der Menschen in Papua-Neuguinea leben einfach von dem, was ihr Land, ihr Garten oder wenn sie an der Küste sind, das Meer für sie abgibt. Der Rest wird auf dem Markt verkauft. Mhm. Und das ist auch das, was die Frauen dann tun. Sieht man überall am Straßenrand, auf den Märkten, die verkaufen dann ihre Produkte. Und so hätte das Sister Daisy auch machen können. Sie war wohl aber eine recht gute Schülerin. Und hat dann auch früh einen Draht zur Kirche gefunden und hat gemerkt, okay, wenn ich mich jetzt hier anstrenge, dann kann die Kirche mir da auch ein bisschen was bieten, weil so ein bisschen ehrgeizig ist sie ja schon, würde ich sagen. Und hat sie auch, hätte sie ein Stipendium haben können auch, um nach Neuseeland zu gehen. Aber dann war ihr schon klar, sie möchte gern Ordensschwester werden und was für ihr Land tun. Sie hat dann auch erst ganz spät nochmal mit einem Stipendium Theologie und Journalismus studiert.
Wie spät ist denn spät?
Naja, jetzt erst vor ein paar Jahren.
Ach so,
also sie ist jetzt 47.
47 hast du geschrieben, genau.
Und seit 2 Jahren leitet sie eben die gesamte Kommunikation der Bischofskonferenz von Papua-Neuguinea und den Solomon Islands, also den Salomonen. Als Frau in diesem ganzen Männerhaufen.
Und das ist echt was Besonderes in Papua-Neuguinea, hast du mir erzählt.
Frauen in Papua-Neuguinea sind meistens einfach in einer ganz traditionellen Gesellschaft verwurzelt. Ja, es gibt schon so matrilineare Gesellschaften auch, wo die Frauen Landbesitzer sind und das Sagen haben, das gibt's im Hochland und auf manchen Inseln. Aber in der Regel ist es so, dass der Mann eben, er ist der Landowner, er besitzt und er sagt auch an und die Frau kümmert sich um die Dinge, die ich gerade schon erwähnt habe. Das ist aber nicht das Einzige, weil Frauen in Papua-Neuguinea erfahren häufig und sehr früh sehr viel Gewalt. Da gibt's auch tatsächlich Zahlen dazu. Wenn man da mal so den weltweiten Durchschnitt anschaut, liegen sie über dem Durchschnitt. Also mehr als die Hälfte aller Frauen in Papua-Neuguinea erfährt im Lauf ihres Lebens Gewalt. Sie werden geschlagen, sie werden vergewaltigt, sie werden auch gefoltert. Ein großes Thema ist die sogenannte Gender-Based Violence, also Gewalt, weil sie Frauen sind.
Wie kommt das, dass das da so häufig vorkommt?
Zum einen ist es natürlich so, dass es in der Tradition bedingt ist, ne, dass Männer höher stehen als Frauen. Zum anderen hat es aber natürlich auch mit der Kultur zu tun und mit Spiritualismus, mit verschiedenen Formen der Kraft oder Magie, an die vielen Ethnien in Papua-Neuguinea noch glauben. Dafür sind sie ja auch bekannt bis heute. Immer wieder, und es sind auch leider keine Einzelfälle, werden Frauen auch als Hexen verfolgt,
aha,
gefoltert, ausgestoßen oder mit dem Leben bedroht. Viele werden auch umgebracht tatsächlich.
Jetzt einfach so oder gibt es da Anlässe? Also ich denke da natürlich an Mittelalter hier.
Ja, eben. Das ist uns so ein bisschen fremd jetzt mit unserem,
ja,
aus unserem Gedankengut her. Ist aber dort teilweise in der Kultur einfach noch sehr tief verwurzelt, weil die Ethnien sehr mit der Natur verbunden sind, sehr mit Magie auch noch
wenn dann
über die Jahrhunderte
nicht
verbunden waren.
Dann sind die Frauen schuld.
Richtig, also wenn Krankheit oder irgendein anderes Unglück über ein Dorf oder ein Clan kommt, dann ja trifft es dann oft die Frauen. Man braucht dann irgendwie einen Grund. Man braucht auch vielleicht eine Person, anhand derer man dann durchexerzieren kann, wie man das Unglück dann wieder vertreiben kann und loswerden kann. Und das ist dann oft so dieses Thema, dass Frauen der Hexerei beschuldigt werden und auch ihr Leben verlieren können. Ja.
Der Wahnsinn. Also wirklich der gleiche Mechanismus wie hier im späten Mittelalter, ne?
Ja, daher kennen wir das.
Neuzeit war schon hier. So lange ist gar nicht her. Und Frauen sind dann einfach diejenigen, die sich auch nicht wehren können. Also man sucht sich dann halt die nächstniedrigere Schicht, wo man draufhauen kann sozusagen.
Genau, so ist es. Und die Kirche zum Beispiel tut da auch sehr viel dagegen. Also die katholische Kirche hat Frauenhäuser, Frauenschutzhäuser an verschiedensten Orten im Land. Und die Frau, die da den Hut auf hat, die dieser Vereinigung aller Frauenhäuser der Kirche vorsteht, die kommt auch im Oktober.
Ah.
Aber über die sprechen wir, glaube ich, auch nochmal gesondert.
Genau,
so ein
bisschen was, ne? Müssen wir uns nochmal aufheben.
Also, auch total spannend.
Also wir haben jetzt gerade gesagt, wenn irgendwas passiert im Dorf, dann sind die Frauen schuld und dann sucht man halt die Hexe, die man dafür verantwortlich machen kann. Aber irgendwas hast du auch noch geschrieben, dass das Land in die Moderne katapultiert worden ist und deswegen kriegen die Frauen jetzt auch irgendwie was ab.
Ja, das ist genau die andere Seite. Also als Begründung hat man eben Tradition, Kultur, diese Verwurzelung darin. Und auf der anderen Seite, Papua-Neuguinea, sagt man, wird von der Tradition in die Moderne katapultiert, im Moment immer noch und das seit wenigen Jahrzehnten. Wenn man denkt, wann das Land eigentlich entdeckt wurde, also es hat eine relativ junge Geschichte. Und dann kamen die ersten Seefahrer, haben das Land entdeckt, haben die westliche Welt sozusagen mitgebracht und die westlichen Bedarfe. Und dann kamen Missionare, es kamen Kolonialherren.
Also 19. Jahrhundert war das alles.
Das ist erst teilweise sind gute 100 Jahre her. Mhm. Und seitdem ging es von 0 auf 100, ne? Weil man auch erkannt hat, dieser Inselstaat ist reich an Rohstoffen, hat so viel zu bieten, an dem eine globalisierte Welt großes Interesse hat. Und deswegen ist die Welt in Papua-Neuguinea eingefallen und hat auch viele Dinge durcheinander gebracht. Und viele suchen nach ihrer Rolle, Männer suchen nach ihrer Rolle, die vorher im Fischfang tätig waren, dort vielleicht nicht mehr so erfolgreich fischen können, wenn die großen Trawler außen aus Malaysia und Philippinen den großen Fang machen. Gerade junge Männer auch verlassen ihre Dörfer. Jeder möchte in die große Stadt, aber erstmal braucht man einen Bildungsweg, erstmal braucht man Jobperspektiven. Und deswegen ist auch tatsächlich ein Anstieg der Gewalt zu sehen, gerade bei jungen Leuten, gerade bei jungen Männern auch, die nach einer Perspektive suchen. Und natürlich sind auch hier die Frauen wieder oft die Leidtragenden, die diesen Kipppunkt abbekommen und diesen Wandel mittragen müssen und die bekommen das dann zu spüren.
Weil sie einfach die schlechtere Stellung haben.
Richtig.
Also auch da wieder Schuldigen suchen.
Ja.
Oder die Schuldige suchen.
Ja.
Aber diese Daisy, die du getroffen hast, ist genau diesen ganzen Mechanismen ziemlich geschickt ausgewichen, indem sie Ordensfrau geworden ist und hat sich, glaube ich, auch ein ganz gutes Standing erkämpft.
Auf jeden Fall. Es ist natürlich auch ein besonderer Weg, den dann so eine Ordensfrau gehen muss. Also ich habe auch mit mehreren Ordensfrauen gesprochen, die gesagt haben, ja, wenn man sich entscheidet, dann verlässt man ja auch, wie es hier auch wäre, seine Familie und geht neue Wege, findet eine neue Gemeinschaft. In Papua-Neuguinea hat es aber noch einen viel tieferen Hintergrund durch das One-Talk-System. Das kann ich ja hier jetzt auch mal kurz anführen, das über allem liegt.
One-Talk, was ist das?
Das kommt von One Talk, also tatsächlich also aus dem Pidgin-English.
Genau,
wir sprechen eine Sprache.
Aha.
Es gibt ja wahnsinnig viele Ethnien und verschiedene Sprachen in Papua-Neuguinea. Und man ist sehr zugehörig zu seinem Clan, seiner Familie, seiner Ethnie, mit der man eben dieselbe Sprache spricht. Und das hat immer auch zwei Seiten. Man ist immer sehr verbunden, eingebunden. Das heißt, man wird dort immer Hilfe bekommen. Man ist aber auch immer verpflichtet, sozusagen
das mitgehangen,
zieht sich,
mitgefangen.
Genau, und das zieht sich durch, nicht nur durch die privaten Strukturen, sondern auch durch sämtliche öffentliche Strukturen, aha, wo man sagen würde, im Falle der Politik würden wir das dann auch wieder Korruption nennen, die stattfindet. Es ist ein korruptes Land, aber man muss eben auch verstehen, woher es kommt.
Das heißt, wenn jemand aus meinem Talk kandidiert, dann muss ich den wählen, auch wenn der komische Ansichten hat.
Ja, und der muss dann, der hat es dann vielleicht ins Parlament geschafft, dann muss er aber hier vielleicht auch mal die Straße zu unserem Dorf bauen. Okay. Also das so ist schon sehr ausgeprägt. Mhm. Wer was hat, der muss den anderen helfen. Also man muss das einfach mal so ethnologisch stehen lassen. Daher kommen korrupte Strukturen in diesem Land, daher kommt aber auch eine Abhängigkeit in der Familie und in der Gesellschaft. Und Ordensfrauen wie die Sister Daisy machen sich davon frei, ganz bewusst, weil sie sagt, wenn ich was tun möchte für mein Land und für die Menschen hier, dann brauche ich einen freien Rücken.
Ja.
Da muss ich für mich selber stehen. Und das ist der erste Schritt, so einen Weg zu gehen als starke Frau.
Um diesen Schritt zu gehen, musst du einfach schon stark sein.
Und genau.
Wollen wir noch mal kurz über die Sprache sprechen? Also das One-Talk war ja wirklich sehr witzig. Pidgin-English ist was nochmal? Das war auch jetzt gerade so ein Begriff, der gefallen ist.
Es hat mich total fasziniert, als ich dort war, weil man das ja immer und überall hört. Und man versteht ja manche Begriffe. Das fand ich total faszinierend.
Nämlich?
Ach, zum Beispiel, you, me, make him podcast.
Aha.
Das ist eigentlich ganz, also ganz schön. You, me heißt wir. Ne? Also vom Englischen you and me. Und Mikim, oder wenn es anstrengender ist, könnte man auch sagen Wokim von Work. Podcast. Heißt, wir machen jetzt den Podcast. Und es sind melanesische Elemente drin, englische Elemente und natürlich deutsche Elemente auch. Ja, das war halt die erste Verkehrssprache, die dem Land übergezogen wurde durch Missionare, Kolonialherren, die kamen in das Land und sich irgendwie verständigen wollten mit den Menschen. Und dann hat sich das sehr schnell so gemischt und es sollte natürlich einfach bleiben, musste auch schnell gesprochen werden, jeder musste es auch schnell verstehen. Und das war so die erste Verkehrssprache. Inzwischen ist es tatsächlich eine Kreolsprache, das bedeutet, es gibt Muttersprachler dieser Sprache.
Also es ist zwar eine Kunstsprache, aber Leute haben es als einzige Sprache, als ihre Sprache gelernt.
Und wenn man bedenkt, dass mehr als 800 Ethnien und mehr als 800 Sprachen in diesem Inselstaat gesprochen werden, ist es natürlich auch wichtig, dass man eine findet, die auch wirklich einfach ist und für alle funktioniert.
Hilft schon so ein bisschen, ja.
Genau.
Kommunikation.
Da gibt es so nette Beispiele, also die ich mir auch so notiert habe. Also schön ist natürlich immer, wenn man jemanden trifft, sagt man Abinun. Das heißt guten Tag, das kommt von Good Afternoon. Ja, Abinun, okay. Abinun sagt man überall.
Nett. Und was ist Tokpisin?
Tokpisin heißt also Talk von Talk.
Ja.
Und Pisin ist das Pidgin-Englisch, das gemischte Englisch. Und daher kommt dieser Begriff. Ne? Die Sprache heißt Tokpisin.
Tokpisin oder Pidgin-Englisch.
Genau, das kann man beides verwenden.
Ah, okay.
Und zum Beispiel, es gibt Dinge, die sind eindeutig Englisch, kommen aus dem Englischen. Zum Beispiel sick ist krank oder money
das Geld.
Ist von money. Und der Begriff Haus kommt allerdings aus dem Deutschen. Den gibt es immer noch und der begegnet einem auch überall. Zum Beispiel heißt Bank, heißt dann House Money.
Okay.
Oder House Sick heißt Krankenhaus.
Krankenhaus, ja. Logisch.
Allerdings gibt es zum Beispiel auch das Wort raus. Das hat mich total irritiert, raus.
Und das heißt auch
raus? Das kommt auch aus dem Deutschen, heißt raus. Und da kann man jetzt so sich seine eigenen Gedanken machen, welcher Kolonialherr dann gerne mal rausgebrüllt hat zu seinen Bediensteten oder also, wie auch immer. Also ich habe da halt gleich so eine Vorstellung im Kopf. Ne?
Ja, kann gut sein.
Ja, das ist Pidgin.
Und das ist für die Daisy, über die wir jetzt eigentlich reden wollten, wo wir immer noch nicht richtig angekommen sind, so wichtig, weil sie ja eben Kommunikationschefin ist.
Ja.
Was kommuniziert sie denn alles und mit wem?
Also sie hat die gesamte Kommunikation unter sich der Kirche. Das heißt, sie muss sich auch überlegen, okay, was wollen wir überhaupt in diesem Inselstaat, in dem die einen ganz im Norden sind und die anderen auf den Inseln und wie können wir mehr mit einer Stimme sprechen und auch stärker auftreten als Player in diesem ganzen Gefüge, ne? Weil wenn man weiß, mit welchen Herausforderungen Papua zu tun hat, der Druck aus dem Ausland ist groß, ja, durch die globalisierte Welt. Ausländische Firmen kommen. Es gibt einen Run um die Rohstoffe.
Genau, das hattest du ja schon gesagt, dass es so ein rohstoffreiches Land ist. Auch nochmal ein Thema, das wir irgendwann mal aufmachen.
Ja, diese Fülle ist einfach da an Rohstoffen. Und jeder möchte da sein Stück vom Kuchen abhaben. Dann ist natürlich der ganze Pazifik schon sehr konkret durch den Klimawandel betroffen, auch durch den steigenden Meeresspiegel. Kommt die Gesellschaft in den Wandel, müssen sich Familien und Ethnien überlegen, umzusiedeln.
Ist das jetzt schon soweit?
Ja, also ich hatte das Glück, mit einer Partnerin und Fischern, die uns mitgenommen haben, rauszufahren zu so einer kleinen Insel und das selber zu erleben und es mir erzählen zu lassen von den Leuten. Ne? Das war schon mehrmals so, dass da das Meer mehrmals im Jahr dann die Insel überspült.
Oh, Wahnsinn.
Aber das erzähle ich gern auch nochmal, die ganze Geschichte, ja, weil das hat mich sehr berührt. Weil das ist was, davon hören wir immer.
Genau, das ist sowas, was man sofort auf dem Schirm hat, wenn man Ozeanien hört.
Genau, Fiji, Vanuatu.
Wie sieht das dann wirklich aus?
Geht unter und dass man dann tatsächlich mit Leuten spricht, die das schon spüren. Und das sind ganz viele Herausforderungen, die die melanesische Gesellschaft zu bestreiten hat und sich gut aufstellen muss. Und die Kirche hat schon das Gefühl, sich da wirklich auch mit reinwerfen zu müssen. Kommt natürlich auch aus der Verantwortung. Ne? Die Kirche ist gekommen und die Kirche ist jetzt an der Seite der Menschen und will sich da auch tatsächlich in Stellung bringen. Und man muss gut informiert sein, sagt Sister Daisy. Man muss auch die neuen Medien richtig nutzen können. Ja, alle Diözesen müssen miteinander verbunden sein, um auch nach außen gut sprechen zu können und seinen Forderungen Gewicht zu geben.
Das fällt mir jetzt gerade dann auch wieder auf mit dieser gemeinsamen Sprache. Also wenn die irgendwie innerhalb der Weltgemeinschaft Gehör finden wollen, dann müssen sie da mit einer Stimme sprechen, oder?
Genau, und einfach ein starker Partner sein auch in diesem ganzen Spiel. Ja, und das ist schon eine Position, die die Kirche übernehmen möchte und auch kann. Noch viel mehr, dass ja auch unterschiedlichste Kirchen dort gibt. Ne? Also die protestantischen Kirchen nehmen ja eigentlich insgesamt, sind es ja noch viel mehr. Und es gibt auch den Council of Churches zum Beispiel. Da war ich auch mal an dem Vormittag zum Gespräch. Das ist ein ökumenischer Rat, ne, aus vier verschiedenen Kirchen. Da ist die katholische Kirche auch mit dabei und dann noch protestantische, die größten protestantischen Kirchen, die auch sagen, wir müssen auch mehr zusammenarbeiten. Und mehr mit einer Stimme sprechen.
Und jetzt kommt die Schwester Daisy und sammelt sie alle zusammen.
Sozusagen.
Und alle kennen sie?
Alle kennen sie. Sie guckt in der Radiostation vorbei, na, die 24 Stunden sendet. Dann
sehr sympathisch.
Gibt es eine landesweit erscheinende Tageszeitung, übrigens schon seit vielen Jahrzehnten. Da war ich in der Redaktion, die heißt One Talk. Und das ist die einzige, die landesweit auch in Pidgin erscheint und eben nicht in Englisch, sondern in Pidgin, damit auch wirklich alle die Möglichkeit haben, da besser zu verstehen. Es ist ja auch nicht jeder alphabetisiert, aber wenn, dann ist Pidgin einfach auch das, was man versteht, das, was man sich vielleicht auch vorlesen lassen kann oder noch lesen kann. Kostet auch nicht sehr viel. Der Preis bleibt seit Jahren gleich und der wird jeder, der irgendwo hingeht, mit dem Flugzeug oder in die entlegensten Dörfer, da durch die Kirche, kommt dann immer One-Talk mit.
So ein Stapel Zeitungen dabei und verteilen die dann oder
genau.
Verkaufen.
Genau, und weil das ist auch so ein Punkt, die Kirche sagt, okay, wir wollen die Leute auch informieren, was los ist. Ne? Egal, ob jetzt es um Rohstoffe geht oder was sind die anderen Themen, ihr müsst Bescheid wissen. Und da helfen wir mit, dass alle gut Bescheid wissen. Und dann können wir uns überlegen, wie kommen wir aus einer vielleicht auch passiven Rolle raus und können aktiver werden.
Also Radio, um nochmal drauf zurückzukommen, aus persönlichem Interesse, ist ja dann eigentlich fast noch sinnvoller, wenn ein Drittel der Leute nicht lesen und schreiben kann, oder?
Das hat Sister Daisy auch so gesagt. Sie hat gesagt, es gibt natürlich inzwischen wie überall auch Handys und auf der kleinen Insel, die ich da vorhin angerissen habe, da war hier ein kleines Solarpanel ausgerollt und das Handy wurde da gerade geladen, sogar auf dieser Mini-Insel im Nirgendwo. Handys gibt's, aber noch mehr gibt's die Möglichkeit, Radio zu hören. Das ist definitiv so.
Und da ist die Bischofskonferenz oder ist die Kirche auch mit dabei?
Genau, die haben auch einen Radiosender, der sendet. Und da überlegen sie jetzt auch, wie sie das Konzept weiterdrehen können. Mehr Gäste ins Studio holen, mehr rausgehen. Es ist so ein bisschen im Fluss, es gibt viele gute Ideen. Mhm. Das liegt natürlich auch an so jemandem wie Sister Daisy, die sich da
die
einfach
sagt,
einbringt.
Die sagt, Kommunikation ist Nächstenliebe.
Ja, das fand ich auch nett. Das
also
habe ich da geschrieben
alles,
in der Reportage.
Genau,
ja.
Wenn man das jetzt alles zusammendenkt, also wir wollen halt irgendwie die Leute informieren, wollen, dass sie gehört werden in der Welt und dazu braucht es halt Kommunikation. Sie macht es auf allen Kanälen mit allen, bringt wahrscheinlich alle Bischöfe zusammen. Und du hast noch eine sehr nette Geschichte über sie mitgebracht. Vielleicht hören wir mit der auch auf in dieser Folge.
Die ist tatsächlich nett, ja. Und zwar, es ist ja so, dass Bischöfe eines Landes regelmäßig auch nach Rom fahren und einen Besuch beim Papst machen und ihm berichten. Das sind diese sogenannten Ad Limina-Besuche. Und die New Guinea-Bischöfe haben beschlossen, ja, dann nehmen wir die Sister Daisy auf jeden Fall mit. Das ist ja unsere Kommunikationschefin. Und dann ging es auch irgendwann wirklich zu diesem Inner Circle der Gespräche. Und dann hat der Papst wohl gefragt und Sister Daisy begleitet uns bei diesen Gesprächen und die Bischöfe haben gesagt, natürlich, Sister Daisy begleitet uns, das wollen wir so. Und der Papst hat dann gemeint, er freut sich, diese besondere Lady Bishop heute kennenzulernen. Die muss was Besonderes sein.
Die Frau Bischof, okay. Also sie scheint auch da Eindruck hinterlassen zu haben.
Offensichtlich.
Und hat uns einen Wahnsinnseinblick gegeben in das, was in Papua-Neuguinea in der Gesellschaft gerade los ist oder wie das Land funktioniert oder eben nicht funktioniert. Du hast aber noch viel, viel mehr zu erzählen. Worüber reden wir denn in der nächsten Folge in 14 Tagen?
Oh, da fällt mir noch so einiges ein. Aber wie der gemeine New Guinea und die gemeine New Guinea sagt, expect the unexpected.
Okay. Du meinst, ich werde dann schon hören, worüber du sprechen wirst.
Erwarte das Unerwartete.
Das werden wir tun, alle zusammen. Ich bin gespannt. Für diesmal machen wir also Schluss und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure
Christina Balbach
und Brigitte Strauß.
Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.